Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Wir sind immer von qualifizierter Zuversicht erfüllt. Herr Mölzer, mein Gast, freue mich sehr, der heute dabei ist. Wir sind immer noch in Wien, stehen unter dem Eindruck dieser historischen Wahlen und neben mir sitzt ein Mann, der in allen Medien präsent ist. Ich habe schon ein Interview gelesen in die Presse. Sie müssen dann gleich weiter zum ORF. Sie sind da der vielgefragte Experte und jetzt kommt auch noch die Weltwoche, die sich da einreiht gewissermaßen in die Schlange, die Warteschlange der Interviewenden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns sprechen, Herr Andreas Mölzer. Wir kennen uns vor vielen, vielen Jahren, waren wir mal zusammen in einer Talkshow und haben dann am anderen Tag noch im Café Schwarzenberg einen Tee eingenommen. Sehr interessant. Schon damals war das Reizthema FPÖ noch in einer ganz anderen Konstellation. Sie gelten, Herr Mölzer gilt als eine Art Urgestein der FPÖ. Wenn man heute über 35 Jahre alt ist, dann ist man schon bald einmal ein Urgestein. Sie blicken auf eine lange Erfahrung zurück, kennen diese Partei sehr gut, sind auch selber Parteimitglied, haben die auch immer wieder beraten und sind aber Herausgeber der Zeitschrift Zur Zeit und ja, als solcher eben viel gefragter Zeitgenosse. Und schön, dass wir hier treffen dürfen. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, wie geht es Ihnen eigentlich nach diesem, wie ich gelesen habe, historischen Erfolg Ihrer Partei, Herr Mölzer?
Ja, es ist sicher ein historischer Tag, nicht nur für die FPÖ gewesen, sondern für die Republik insgesamt. Ne? Es hat ja gestern erstmals eine Partei die Nationalratswahl gewonnen, die nicht zu den Gründungsparteien dieser Zweiten Republik gehört, ne? Die eher, wie soll man sagen, in der politischen Landschaft als politische Schmuddelkinder gehandelt wurde über Jahrzehnte. Ne? Und ich habe diese Partei ja seit Norbert Steger, seit Jörg Haider, seit Heinz-Christian Strache bis zum heutigen Tag begleitet, auch 10 Jahre als EU-Abgeordneter und als Mitglied des Bundesrats da in Wien. Allerdings in erster Linie als Journalist, ne, und auch als politischer Analytiker. Ne? Und da muss man schon sagen, dass gestern etwas gelungen ist, was natürlich singulär ist für Österreich, allerdings auch schon ein Teil der europäischen Normalität geworden ist. Ne? Dass nämlich ein Drittel der Wähler, etwa ein Drittel der Wahlbürger für eine patriotische, nonkonformistische, auch politisch nicht so korrekte Gruppierung stimmt.
Wie ist dieser Erfolg zu erklären? Vor wenigen Jahren lag die FPÖ noch da nieder.
Naja, die FPÖ hat immer wieder Krisen durchlebt. Ne? Das war also diese Geschichte in Knittelfeld, wo die Haider-FPÖ implodiert ist. Das war jetzt Ibiza, wo also die Strache-FPÖ abgestürzt ist, auch aus der Regierung geflogen ist. Sie hat Krisen erlebt, sie war aber auch, und sie ist eine, wie soll man sagen, semi-etablierte Partei in Österreich. Sie ist nicht so wie die AfD in Deutschland ausgegrenzt. Sie hat seit 3-mal in der Bundesregierung, sie hat seit Jahrzehnten in Landesregierungen, in den Kommunen immer mitregiert. Und sie ist also, wie gesagt, semi-etabliert, aber auch krisenanfällig. Es liegt vielleicht daran, dass Menschen wie ich, dass wir alles Besserwisser sind, vielleicht auch mit einem Querulanten-Gen oder Nonkonformisten-Gen sozusagen ausgestattet, ne? Aber letztlich eben Patrioten sind und letztlich auch eigentlich immer wieder staatstragend agiert haben. Und das wird die FPÖ, so hoffe ich, jetzt in Zukunft auch wieder tun.
Die FPÖ von außen betrachtet für viele eine Fieberkurvenpartei. Sie haben es angetönt, von stratosphärischen Erfolgen bis zu ja gleichsam homerischen Abstürzen in Abgründe hinein. Dann hat sie sich immer wieder aufgerappelt. Sie haben verschiedene Häutungsphasen erlebt. Wofür steht die FPÖ eines Herbert Kickl?
Naja, sie steht für Patriotismus und sie steht auch für Freisinn. Ne? Sie ist natürlich jetzt groß geworden in den letzten Jahren der Krise. Ne? Wir haben diese Corona-Krise gehabt, wo die FPÖ die einzige Kraft war, die für die Bürgerrechte gegen diese Einschränkungen gestanden ist. Ne? Sie hat die Krise mit dem Ukraine-Krieg, mit der Energiekrise, mit der unglaublichen Teuerung, Inflation, die wir gehabt haben, immer als oppositionelle Partei begleitet und dadurch auch Zustimmung gewonnen. Und sie ist jetzt sicher die einzige Kraft, die im Land auch Veränderung herbeiführen kann.
Und wofür steht diese FPÖ? Wenn man Zeitungsartikel liest, die sind ja sozusagen im Zustand des fast schon anschwellenden Nervenzusammenbruchs zum Teil geschrieben. Ich habe gerade in der Süddeutschen etwas gelesen, kurz vor den Wahlen, aber auch sonst etwas die bekannte Rhetorik. Was würden Sie jemandem, der die FPÖ nicht so gut kennt, aus dem Ausland, aus der Schweiz vielleicht, aus Deutschland, wie würden Sie diese Partei erklären? Was sind die wichtigsten heute, wichtigsten Programmpunkte, für die sich diese FPÖ einsetzt?
Naja, das ist einmal Patriotismus, österreichischer Patriotismus. Die FPÖ hat natürlich historisch deutsch-nationale Wurzeln, ne, die hat immer diese deutsche Identität betont. Ne. Das ist also der Patriotismus, der Österreich-Patriotismus. Das zweite ist der Freisinn und ist also doch eine wirtschaftsliberale, in erster Linie auch Orientierung. Obwohl auch mit starken sozialen Elementen, das ist also doch diese soziale Heimatpartei, wie es unter Strache geheißen hat, die ist also doch schon, dieses Element ist doch sehr stark. Aber es ist Patriotismus und soziales Engagement und es ist also, wie soll man sagen, horrible Diktatur, auch Volksgemeinschaft. Das heißt, eine Gemeinschaft oder eine Partei, die für das Volk stehen will und nicht für die politischen Eliten oder Pseudo-Eliten, muss man sagen.
Ein Thema, das mir aufgefallen ist, ist als Schweizer natürlich, ist das Thema Neutralität. Das hat der Herr Beckick öfters betont, ist auch angegriffen worden, natürlich als Russlandversteher, Russlanderpieser und so weiter. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, die österreichische Neutralität war natürlich 1955 die Vorbedingung für den Abzug der Roten Armee. Das war ja auch damals ein einzigartiger Glücksfall in Europa. Sie war dann eine auch zeitweise so etwas wie eine Lebenslüge, ne? Weil man die wirklich immerwährende bewaffnete Neutralität nach Schweizer Muster, wie es geheißen hat, ja nie wirklich realisiert hat. Ne? Österreich hat also diese Verteidigungsbereitschaft, das war verbal, aber nicht wirklich real. Ne? Inzwischen aber ist diese Neutralität zu einem konstituierenden Element der österreichischen Identität geworden. Ne? Und sie ist wirklich fast eine heilige Kuh, allerdings auch ein Phänomen, mit dem wir gut gelebt haben, ne? Jahrzehntelang. Und der Kreisky, dem sozialdemokratischen Kanzler, war es eine aktive Neutralität, wo man wirklich vermittelt hat, wo die Supermächte sich getroffen haben in Österreich, wo man im Palästina-Konflikt vermittelt hat. Das hat Kreisky als Jude wirklich gut können. Ne? Und heute ist diese Neutralität natürlich in einem gewissen Maße ausgehöhlt worden in der Realpolitik durch den EU-Beitritt zwangsläufig. Ne? Und jetzt in der Haltung eben zum Ukraine-Krieg, wo man wirklich relativ sehr unkritisch sich den NATO-Standpunkten angenähert hat. Die FPÖ ist die einzige Kraft, die also die Neutralität puristisch sozusagen verteidigt.
Bei Herbert Kickl ist mir auch aufgefallen, jetzt von einer, sag mal, oberflächlichen Betrachtung aus dem Ausland, dass für ihn das Corona-Thema sehr wichtig war. Also die Nachbearbeitung dieser sehr drakonischen Maßnahmen, die in Österreich getroffen worden sind, sozusagen der Protestruf jener, die überfahren wurden vom Staat, von seinen Eingriffen. Wie wichtig war eigentlich dieser Akzent im Wahlkampf, quasi Aufstand gegen die arrogante Elite?
Naja, es ist ja interessant. Die Corona-Pandemie liegt ja kaum 2 Jahre hinter uns und wir haben sie, oder ich persönlich auch, beinahe verdrängt. Man mag sich gar nicht erinnern an diese Einschränkungen, an diese absurden Situationen, in denen man damals geraten ist. Und trotzdem hat sie unterschwellig, das sagen alle politischen Analytiker, ist sie vom Unbehagen der Bevölkerung gegenüber diesen Maßnahmen, ist sie noch immer eines der treibenden Motive gewesen für diese Wahlentscheidung und wurde sie von Kickl auch natürlich auch immer wieder thematisiert.
Herr Kickl ist ja jemand, der schon lange bei der FPÖ dabei ist. Er hat angefangen nach seinem Studium als Redenschreiber, als Berater von Jörg Haider, ist dann sozusagen in der zweiten Reihe dann auch als Innenminister tätig geworden. Wenn Sie eine Mentalitätsgeschichte schreiben würden, diese verschiedenen Jahrgänge oder Ausprägungen der FPÖ, die Haider-FPÖ, die Strache-FPÖ und jetzt die Kickl-FPÖ, was sind da die wesentlichen Wegmarken und Unterschiede?
Nein, ich muss Sie korrigieren. Kickl hat angefangen als mein Angestellter. Ich war also der Vorsitzende der Parteiakademie.
Also Sie haben ihn entdeckt?
Lange Jahre. Nein, ich habe ihn nicht entdeckt, sondern er wurde mir damals von Haider aufs Auge gedrückt. Also Angestellter, als Student der Philosophie.
Klingt nicht gerade begeistert.
Naja. Das hat natürlich auch damals Friktionen gegeben, aber das ist heute nicht wichtig. Und er hat als Angestellter in der Parteiakademie angefangen, als Referent, damals als Student noch, ne? Und ist dann auch über diese Parteiakademie, das ist das Parallele zu den Stiftungen der bundesdeutschen Parteien. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Schweiz auch gibt. naja, seine Geldquelle für die Parteien, muss man sagen. Ne? Auf jeden Fall, und ist dann eben über den Redenschreiber Haiders und dann in der Strache-FPÖ als Generalsekretär bis an die Spitze eben vorgedrungen. Ne?
Wie ist Ihnen, wenn ich da gerade einhaken darf, wie ist Ihnen denn dieser Herbert Kickl aufgefallen, als Sie den als jungen Praktikanten aufs Auge gedrückt bekamen?
Ich habe den noch gar nicht so wahrgenommen. Das waren ein paar Referenten, die man gehabt hat, aber das war sicher ein cleverer junger Mann, der sehr engagiert war, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn Sie sagen, die großen Unterschiede, naja, schauen Sie, Haider war, wir haben mit Haider gemeinsam das erfunden, was also heute Rechtspopulismus genannt wird, ne, würde ich mal sagen. Ne. Und Haider hat so ein bisschen eine messianische Ader gehabt. Ne. Also das war der, ja, der konnte wirklich mit allen, der konnte mit Bauarbeitern genauso reden wie mit Universitätsprofessoren. Und er hat eine hohe soziale Intelligenz gehabt und war also wirklich irgendwo sowas wie ein Messias. Ne. Mit allen Schattenseiten, muss man dazu sagen, ne, die also dann ja auch zu seinem Scheitern geführt haben. Strache war dann schon anders, Strache wesentlich simpler gestrickt, war der gute Kamerad, ne, der war menschlich wesentlich verlässlicher als Haider, der Haider war menschlich höchst illoyal, ne, oder konnte es sein. Ne. Strache war sehr loyal und war einfach gestrickt, aber ein guter Kamerad. Und Kickl ist natürlich ein ganz anderer Typus. Kickl ist der Typus von Politiker, der in der Krise reagiert, weil die Menschen das Gefühl haben, das ist einer, der führt nicht, wie man auf Österreichisch sagt, Schmäh, der ist kein Schmähführer, keiner, der so redet und anders denkt, anders handelt, sondern der macht das, was er denkt, der sagt das, was er denkt, der hat eine gewisse Härte und Verbissenheit und das ist das, was die Leute in der Krise, in der multiplen Krise offenbar schätzen.
Ein eher introvertiert wirkender Politiker, dessen Hobby darin besteht, einsam Felswände hochzuklettern.
Naja, ist nicht meine Sache, ne, muss ich sagen, also persönlich, aber er kultiviert natürlich dieses Image des Asketen, des politischen Asketen, der also gedankenschwer in die Landschaft blickt und über das Schicksal von Volk und Vaterland nachdenkt. Ne.
Und er ist jemand, der eben dieses Unbehagen, das Sie vorhin formuliert haben, schon in sehr treffsichere Formulierungen, auch provokative und dezidierte, ja, unbequeme, richtig bissige Auftritte verdichten kann. Jetzt meine Frage aus der Opposition ist dann immer einfach. Nehmen wir das Migrationsproblem. Was würde jetzt ein Kanzler Kickl ganz konkret machen? Wären da Flixbusse zu erwarten, wo er dann bestimmte sich illegal aufhaltende Migranten einfach in diese Busse steckt und sagt, jetzt fahrt mal einfach Richtung Osten? Ja, wie würde das eigentlich konkret aussehen?
Naja, dazu muss man mehrere Dinge festhalten. Zu dem, was Sie zuerst gemeint haben über Kickls Charakter. Er ist natürlich ein Politiker von großer rhetorischer Schärfe und Härte, auch argumentativer Schärfe. Und er hat erst in letzter Zeit, meiner Beobachtung nach, diese menschliche Komponente stärker kultiviert. Also das auch sympathisch, menschlich ansprechend wirken. Das ist ihm jetzt gerade im Wahlkampf gut gelungen, wo er eher staatsmännisch agiert hat und nicht mehr in dieser Härte. Das ist ja das, was man ihm immer vorgeworfen hat, dass er also zu diffamierend über die politischen Gegner spricht und, und. Das hat er, glaube ich, abgelegt, ist das eine. Das Zweite, was würde er wirklich machen? Die Festung Österreich, das war also dieses Schlagwort im Wahlkampf, sagt er selber, das ist natürlich eine Metapher. Ne? Die FPÖ war immer, und ist es auch heute unter Kickl, eine sehr stark rechtsstaatlich orientierte Partei. Ne? Den Rechtsstaat haben wir in Österreich erfunden, ne? Dieses nationalliberale Lager seit 150 Jahren, seit der Revolution von 1848. Ne? Und diese Orientierung ist nach wie vor stark vorhanden und ich gehe davon aus, dass auch eine Regierungsbeteiligung der FPÖ sich ganz hart und konzidiert nach diesen rechtsstaatlichen Prinzipien richten würde. Das heißt, natürlich wissen wir, was europäisches Recht ist. Natürlich wissen wir, was Menschenrechte sind, was Bürgerrechte sind und was in der österreichischen Verfassung steht. Das heißt, all diese Maßnahmen, auch eine restriktive Migrationspolitik, würde natürlich nach streng rechtsstaatlichen Kriterien durchgeführt werden. Wobei man eines sagen muss, ne? Kickl hat einmal was gesagt, das Recht folgt der Politik. Das heißt natürlich, soll heißen, man kann auch geltendes Recht demokratisch, wenn es nicht den Grundpfeilern der Verfassung widerspricht, ändern. Und gerade in der Migrationspolitik kann man das machen, bis hin zur Genfer Konvention, die ja unter ganz anderen Umständen entstanden ist nach dem Kriege.
Er war ja Innenminister in der Regierung Strache, in der Regierung Kurz. Und wie ist da eigentlich seine Performance zu beurteilen? Ist es ihm da eigentlich gelungen, diese dezidierten Forderungen der FPÖ in die Wirklichkeit umzusetzen? Oder ist da sozusagen die scharfe Rhetorik am Hartbeton der Wirklichkeit zerschellt?
Naja, das kann man nicht ganz so mit Ja oder Nein beantworten. Das war ja nur erstens nur 1,5 Jahre Zeit. Ne? Und man war auf dem Weg, da war der erste Schritt der, Österreich als Zielpunkt für illegale Migration unattraktiv zu machen. Ne? Indem zum Beispiel das Zentrum, das Migrantenzentrum in Dreiskirchen als Ausreisezentrum tituliert wird. Das ist jetzt ein semantischer Trick, könnte man sagen. Aber es war der Weg, dass man sagt, wir müssen den Menschen zeigen, dass das eine Einwanderung ins Sozialsystem nicht erwünscht ist, eine illegale noch dazu. Und da war er auf einem guten Weg. Natürlich hat man ihm dann alle möglichen Steine in den Weg gelegt und letztlich war er dann nach Ibiza der Rücktritt dieser Regierung.
Wird Herbert Kickl ein bisschen unterschätzt? Ist das ein Mann, dem man zutrauen kann, eben diese Rhetorik, die ja auch zum Teil etwas einfach einem fällt, wenn man in der Opposition ist, in die Wirklichkeit zu übertragen? Trauen Sie ihm das zu, dass er eben auch die pragmatische Kraft hat, das Mögliche zu machen und nicht einfach nur sich am Unmöglichen sozusagen zu verbeißen?
Ja, das Schlüsselwort ist pragmatisch natürlich. Ne? Wir wissen alle, regieren ist natürlich was anderes wie Opposition betreiben und in der Regierung muss man Kompromisse schließen, nicht nur Kompromisse mit politischen Partnern, sondern Kompromisse mit der Realität. Und wir haben eine Realität, wo in Österreich mehr als ein Viertel, ein Drittel der Bevölkerung bereits Migrationshintergrund hat. Und das Schlagwort von der Remigration ist für die einen äußerst brutal, klingt für die anderen verlockend. Es wird in der Realität nur begrenzt stattfinden können. Ne? Und auch Kickl weiß das und die FPÖ, dass es eben gut integrierte Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die auch bleiben werden. Das beste Beispiel sind die Ukrainer, ne? Die zum Teil ja Altösterreicher sind, also ein Teil Galizien war ja in der Monarchie österreichisch, und die halt wirklich Nachbarn in Not sind. Ne? Die Christen sind, die in jeder Hinsicht leicht integrierbar sind. Es ist immer ein großer Unterschied, ob solche Menschen da sind oder Wirtschaftsflüchtlinge aus der dritten Welt, aus dem islamischen Kulturbereich und, und. Und da, glaube ich, wird auch eine FPÖ-Regierung vernünftig, pragmatisch und auch nach sehr humanitären Kriterien vorgehen.
Was viele Leute in Österreich beschäftigt, das ist mir jetzt aufgefallen, da in den wenigen Tagen, in denen ich hier bin, ist diese Islamisierung. Also das ist ein Stichwort, das ich jetzt von unterschiedlichen Leuten, auch aus dem ganz liberalen Lager gehört habe. Da macht man sich Sorgen an den Schulen, der politische Islam. Sie haben sogar eine Forschungsstelle eigens dazu in Österreich. Das ist eine Pionierstelle, könnte man vielleicht sagen. Wie ist eigentlich aus Sicht der FPÖ dieses Islamismus- oder Islamisierungsproblem in den Griff zu kriegen? Kann man das überhaupt noch in den Griff kriegen? Oder eben ist da die Rhetorik leicht gemacht, aber faktisch hat man das schon verloren? Wie sehen Sie das?
Naja, das ist eben die Frage, ob die kritische Masse nicht schon überschritten ist. Ne? Wir haben ja in Österreich eines der ältesten Islamgesetze Europas, weil in der Habsburger Monarchie Bosnien über Bosnien ein islamischer Teil Österreichs der Monarchie geworden ist. Ne? Und wir haben ja auch seit den Jugoslawienkriegen eine große bosnische Zuwanderungswelle, die bestens integriert sind, wo der Islam weitgehend Privatsache ist, so wie die Frage, ob sie Protestant sind oder Calviner oder ich katholisch, ist für uns nebensächlich im politischen Diskurs. Ne? Und das ist bei diesen Leuten auch der Fall. Das ist gut gegangen. Ne? Indessen ist allerdings die Zuwanderung aus fundamentalistischen islamischen Bereichen natürlich in einer Masse hat sie stattgefunden, dass es eben wirklich der Islam eigentlich zu 90% auch ein politischer Islam ist. Ne? Und der politische Islam, der natürlich die Scharia über unsere Verfassung, über unseren Rechtsstaat stellt und, ist eine Gefahr. Und das ist wohl das Verdienst der FPÖ, die zuerst als Rassisten und Nazis gescholten wurden, weil sie das thematisiert haben. Indessen sind alle Parteien, zuvorderst die ÖVP, auf diesen Zug aufgesprungen und sehen zumindest einmal das Problem. Ne? Deswegen ist das Problem nicht gelöst und die Frage ist, ob es noch lösbar ist. Ne? Das ist wirklich die große Frage.
Was glauben Sie?
Naja, es gibt Ideen, ein Verbotsgesetz für den politischen Islam zu machen, ähnlich wie das NS-Verbotsgesetz, das es in Österreich gibt. Ich halte es für nicht einfach, das zu machen. Die Frage ist, sind zugewanderte Muslime in der Lage, sich so in die österreichische Gesellschaft und so in das österreichische Wertesystem zu integrieren, dass auch dort der Islam oder die Religion Privatsache ist, ne? Und dass sie ansonsten unsere rechtsstaatlichen Werte, unsere Lebensweise akzeptieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auf Dauer Parallelgesellschaften, die ja, latente Bürgerkriegssituationen sogar heraufbeschwören können.
Direkte Demokratie, auch das ein Stichwort, das gefallen ist. Hat das eine Chance in Österreich? Wäre das überhaupt sinnvoll?
Na, natürlich wäre es sinnvoll. Ich meine, wir haben uns immer orientiert an der Schweiz. Die Schweiz war immer in Bezug auf die Neutralität, in Bezug auf direkte Demokratie ein Vorbild. Nur sind natürlich unsere politischen Kulturen, unsere Traditionen andere. Ne? Ich glaube, direkte Demokratie muss man auch lernen, kann man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen einfach einführen. Wir haben ja direkt demokratische Instrumente, die sind aber sehr inhaltslos. Ne? Also Volksbegehren ist ein Geschäftsmodell, da kriegt man Geld vom Staat, das wird dann im Parlament in einer halben Stunde abgehandelt und das war's. Ne? Also das ist nicht wirklich direkte Demokratie. Die FPÖ stünde für verstärkt direkt demokratische Elemente, nur ganz leicht wird das nicht werden.
Was ist die Achillesferse? Was ist das Problem der FPÖ und von Herbert Kickl?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich kann also da nicht in die Nabelschau oder in die Selbstbeschimpfung verfallen. Natürlich, dieses Lager, das politische Lager im Kern der FPÖ, ne, ist ein schwieriges. Ich habe das eh schon gesagt, das sind lauter Besserwisser mit ein bisschen allzu sehr nonkonformistischen Grundeinstellungen. Aber ich glaube, letztlich, ne, war das ein Lager, das ein bisschen immer revolutionär war, seit 1848, aber letztlich immer staatstragend und gemeinschaftsorientiert. Also das österreichische Gemeinwohl war im Zentrum. Ne. Und Norden, es gibt einen Narrensaum, den gibt es rechts, links, wahrscheinlich auch in der Mitte, das gibt es auch bei uns. Und das, was die Gegner natürlich medial aufblasen, irgendwelche Einzelfälle, die von Unvernunft oder Dummheit diktiert sind, das gibt es. Ne? Die Achillesferse ist wahrscheinlich zweierlei. Wir haben nicht den Apparat, den ständestaatlichen Apparat in den Kammern, ne? Den hat Rot und Schwarz, die Gewerkschaft einerseits, Wirtschaftskammer andererseits. Und wir haben keine Medien. Ne? Abgesehen von unserer bescheidenen kleinen Wochenzeitung und so, gibt es ja, halte ich das mal in die Kamera, gibt es ja keine wirklichen Medien. Es gibt jetzt zwar seit etlichen Jahren so eine mediale Parallelwelt, eine freiheitliche, die also insbesondere in den sozialen Medien aktiv ist, aber die etablierten Medien waren die FPÖ immer vorgeführt haben und allfällige Fehlverhalten aufgeblasen haben zu Riesenskandalen und so. Und das ist schon ein Riesendefizit.
Glauben Sie, dass das jetzt dreht? Weil diese Ausgrenzung und Beschimpfungsstrategie scheint ja nicht wahnsinnig gut funktioniert zu haben, wenn wir das gestrige Wahlresultat anschauen. Allerdings lese ich heute Morgen in Politico internationale Reaktion. Ja, eine Partei mit Nazi-Wurzeln, also das Wort fällt immer. Aber ja, was sagen Sie erstens zu diesem Vorwurf? Und zweitens, was ist, dreht das vielleicht jetzt etwas? Muss die Medienlandschaft diese Tatsachen zur Kenntnis nehmen?
Also ich glaube schon, ich habe sehr viele mediale Kontakte, auch in den Mainstream-Medien, ne? Und das dreht schon. Die Leute sind ja nicht blöd, die sehen schon, was da läuft. Das mit den Nazi-Wurzeln ist ein Unsinn. Man kann also alles zurückführen, also auf irgendwelche Nazi-Wurzeln. Jede Partei in Österreich hat ehemalige Nationalsozialisten in der frühen Phase der Zweiten Republik gehabt. Das ist ein Quatsch. Natürlich ist dieses nationalliberale Lager, das auch ein deutsch-nationales Lager war, war sehr anfällig in den 30er Jahren hin zum Nationalsozialismus zu tendieren. War aber keine Spezialität allein dieses dritten Lagers, hat genug Sozialdemokraten gegeben und genug christlich-soziale.
Übrigens auch Kommunisten in Deutschland.
Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass doch sich was geändert hat. Im Jahr 2000, wo also die EU-Sanktionen gegen Österreich wegen der Haider-Koalition damals gehört hat, ist jetzt das doch ein Teil europäischer Normalität geworden. Die Frau Meloni in Italien, Wilders in den Niederlanden, Orban sowieso oder auch die Frau Le Pen in Frankreich und, und. Also das wird auch Österreich eigentlich ein Teil eines gesamteuropäischen Trends sein.
Was unterscheidet die FPÖ von anderen Rechtsparteien in Europa? Stichwort AfD, Stichwort Rassemblement National zum Beispiel.
Ja. Naja, gibt es ja Riesenunterschiede. Ich bin ja da einer jener, der also im EU-Parlament also mit all diesen Parteien sehr viel zu tun gehabt hat. Es ist Österreich oder die FPÖ in Österreich eben eine auch etablierte Kraft, was die anderen nicht sind. Wilders in Holland ist erst jetzt. Ne? Wir sind seit 150 Jahren immer wieder dabei. Darf ich kurz unterbrechen?
Bitte. Wir melden uns zurück mit der Frage noch einmal, Herr Mölzer, eben im internationalen Kontext die FPÖ einzuordnen, Europa, Sie haben es gesagt, eine etabliertere, eine ältere, traditionsreichere Partei als diese neuen. Von den Positionen her, sehen Sie da große Unterschiede?
Naja, es gibt schon große Unterschiede. Schauen Sie, der Front National ist eine zentristische Partei, beispielsweise Rassemblement National, ja. Eine zentralistische oder zentristische Partei. Der Vlaams-Belang ist eine separatistische Bewegung eigentlich in Belgien. Österreich ist jetzt eine, die also sehr stark diesen deutschsprachigen Kulturraum an sich darauf referenziert, auf der anderen Seite eine patriotische. Ne? Also es gibt in diesen Gruppierungen wirklich große Unterschiede. Die Lega Nord war ursprünglich auch eine föderalistische oder auch sogar separatistische Bewegung. Meloni mit den Fratelli ist wieder eine etatistische. Es gibt Riesenunterschiede. Gemeinsam ist, glaube ich, all diesen Parteien, die als rechtspopulistisch, rechts stigmatisiert werden, auch von ihren Gegnern, dass sie patriotische Parteien sind, dass sie identitäre Parteien sind, die ihre kulturelle Identität erhalten wollen, dass sie auch nicht anti-EU, würde ich gar nicht sagen, aber Anti-Zentralismus-Parteien, also gegen einen europäischen Zentralismus sind. Ne? Das sind die Grund. Es war auf der europäischen Ebene immer sehr schwierig, diese patriotischen Parteien zu vereinen, weil sie ja alle die Hypotheken ihrer Geschichte als national orientierte Parteien mit sich schleppen. Dass natürlich Polen mit Deutschen, Tschechen mit Österreichern, Franzosen auch mit Deutschen und das ist ja sehr schwierig. Also das zu überwinden geht nur, wenn man einen Minimalkonsens in gewissen Fragen. Dass man sagt, ja, Europa, wir sind alle für Europa, aber für ein föderatives Europa, für ein Europa der Vaterländer, der Nationalstaaten. Wir sind alle gegen Massenmigration, wir sind alle für Erhaltung unserer Kulturen und, und. Also das sind so diese Minimalkonsenspunkte.
Inwiefern kommt in diesen Wahlresultaten eine EU-Skepsis zum Ausdruck?
Naja, auch EU-Skepsis nicht nur. Ich glaube, der Erfolg dieser rechten, rechtspopulistischen Parteien, wenn Sie so wollen, ist auch ein Notruf der europäischen Völker, der europäischen Kulturen, weil sie sehen, das sind die einzigen Kräfte, die noch gegen diesen Melting Pot, gegen diese zentralistische Tendenz zum Einheitsbrei auftreten. Ob das gelingen wird, ist auch die große Verantwortung dieser Parteien. Wenn sie die letzte Hoffnung der europäischen Völker sind, muss man sagen, ja, wenn ihr scheitert aufgrund kleiner Egoismen, aufgrund Eitelkeiten, aufgrund politischer Taktiererei, dann habt ihr vor den europäischen Kulturvölkern versagt.
Ich meine, ich stelle die Frage vor dem Hintergrund, dass natürlich ein ganz wichtiges Thema für all diese Parteien die Migration bzw. die unbewältigte Migration, das Asylchaos, das Migrationschaos ist. Und die Wurzel, die Urwurzel jetzt aus schweizerischer Sicht betrachtet, ist natürlich das Grenzregime der Europäischen Union. Alle sind für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Die Grenzstaaten, Griechenland, Italien, haben keinen wirklichen Anreiz, da jeden Flüchtling zu registrieren. Also könnte man sagen, dass der Aufstieg dieser Rechtsparteien im Grunde mit einer institutionellen Fehlfunktion oder man könnte vielleicht sogar sagen Fehlkonstruktion der Europäischen Union zu tun hat, dass also die EU eigentlich die tiefere Wurzel dieses migrationspolitischen Unbehagens ist. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist absolut richtig. Ich meine, ich habe das ja in Brüssel immer vor Ort gesehen, was etwa Frontex leistet oder nicht leisten darf. Ne? Wenn man diese pseudomoralischen Standards betrachtet, wonach also das Abfangen eines Schiffs im Mittelmeerraum und das Zurückschicken ist verboten. Ne? Das ist ja irre. Ne? Wie kann ich denn einen Grenzschutz aufbauen, wenn ich die Leute alle reinkommen lasse? Ne? Es ist ja das Leichteste zu sagen, auch an einer Landgrenze, Schluss. Wenn ich also über die Grenze gehen will ohne Reisepass, dann wird man einfach aufgehalten. Ne? Und natürlich auch mit Brachialgewalt, ne? Die man sicher humanitär, rechtsstaatlich begrenzt und anzuwenden hat. Aber es ist das Gewaltmonopol des Staates, betrifft auch den Grenzschutz. Und natürlich auch der Außengrenzschutz der EU wird ohne dieses Gewaltmonopol überhaupt nicht umsetzbar sein. Das war immer schon, wenn wir das gesagt haben, waren wir Rechtsextremisten. Ne? Indessen wird es ja langsam Gemeingut. Ne? Indessen wird der Herr Scholz in Deutschland, macht die Grenzen dicht. Das ist ja alles Anlassgesetzgebung aufgrund der Wahlerfolge der AfD. Ne? Aber inzwischen ist es doch so, dass auch die etablierten Parteien, die Mainstream-Medien, die Notwendigkeit solcher Maßnahmen akzeptieren.
Werden die Wahlresultate FPÖ, Fratelli, d'Italia, Rassemblement National, AfD in Deutschland, man versucht die alle etwas hinter Brandmauern einzugrenzen, einzuhegen, aber wird eigentlich diese Verschiebung da des politischen Gewichts in den Mitgliedstaaten, Wird das eigentlich die politische Statik in der EU verändern? Also quasi weg vom Brüssel-Zentralismus hin zu einem mehr, Sie haben es gesagt, Europa der Vaterländer. Sehen wir in den nächsten Jahren stärkere Akzentverlagerungen hin zu mehr Verantwortung wieder für die Mitgliedstaaten?
Ich glaube, dass das unaufhaltsam sein wird. Schauen Sie, das Europäische Parlament, das wir gewählt haben erst vor wenigen Monaten, das hätte, wenn die Rechtsparteien ihre Differenzen beilegen könnten, wäre da schon bereits die stärkste Fraktion, stärker wie die Christdemokraten, wenn diese drei Gruppen, die es da gibt, zusammenarbeiten würden. Und auch wenn das nicht so ist, wenn sich die auf einen Minimalkonsens in gewissen Fragen einigen, wird auch das Parteien-Establishment, Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, zwangsläufig sich nach und nach in diese Richtung bewegen müssen. Davon gehe ich aus.
Wie geht es jetzt weiter in Österreich? Wir haben die Aussagen gehört. Herr Nehammer, der Kanzler, immer noch Kanzler, sagt auf keinen Fall mit Herrn Kickl, vielleicht mit der FPÖ ja. Die SPÖ mit einem historischen Absturz, auch noch sozusagen selbstbewusst, brandmauernd, auftrumpfend gewissermaßen. Ja, wie geht es da weiter? Werden sich sozusagen die, die abgestraft worden sind, zusammenschließen, um den Sieger auszugrenzen? Oder wird sich da die Brandmauer nicht behaupten können in der Wirklichkeit? Wer gewinnt die Verhandlungen?
Naja, Österreich ist nicht Thüringen, muss man mal sagen. Ne? Und die FPÖ ist auch nicht die AfD. Sie hat viele Hebel. Ne? Ein Hebel ist der, dass man einfach die Bevölkerung, also die Bevölkerungsmehrheit oder auch eine drohende Mehrheit, wenn das also jetzt so wird, diese Wahrscheinlichkeit einer Verliererkoalition ist sicher die höchste. Ne? Kickl steht vor der Versuchung, also sagt, ja, lass mal die, ich will jetzt gar nicht regieren, weil regieren ist im Moment in Österreich nicht angenehm. Wir haben das größte Budgetloch, eine schlechte Wirtschaftssituation, viele Probleme. Ne? Und da beneide ich keinen, der jetzt Bundeskanzler oder Regierungsmitglied sein muss. Ne? Also diese Versuchung hat er, wo er sagt, Verliererkoalition, bei der nächsten Wahl gewinnen wir dann noch viel deutlicher. Ne? Allerdings ist das ein Risiko. Verlierer könnten, so wie in Deutschland oder so wie es bis jetzt in Österreich auch war, bis zum Ende weiterregieren, 5 Jahre. Und was in 5 Jahren passieren kann, das sehen wir, wenn wir die letzten 5 Jahre anschauen, was da alles passiert ist in der Zeit, auch in Österreich und international. Ne? Und Kickl ist dann auch 60. Also zu sagen, wart mal ab, ist auch riskant. Ne? Das ist eine Versuchung, ne? Weil Opposition mit 30% ist sehr angenehm. Ne?
Das Interessante an der Politik ist ja immer, dass es dann ganz anders herauskommt, als man gedacht hat. Sie überblicken natürlich eine lange Phase. Was glauben Sie intuitiv, worauf wir jetzt hinauslaufen?
Naja, wenn die Kräfte der Vernunft einigermaßen auch in der ÖVP, ist ja interessant, die ÖVP hat groß verloren, 13% fast, hat aber das größte repressive Potenzial, Erpressungspotenzial politisch gegenüber der FPÖ, aber auch gegenüber der anderen Partei. Ne? Aber wenn da die Kräfte der Vernunft, das sind in erster Linie die Landeshauptleute, ne? Ob siegen, gibt es eine bürgerliche Koalition, aber das ist halt meine Hoffnung. Ne? Ob die Vernunft wirklich siegt, ist in Österreich nicht so sicher.
Noch ein Ratschlag an die ÖVP, die ist ja damals mit Kanzler Schüssel als ganz große Gewinnerin aus dieser türkisfarbenen Koalition hervorgegangen mit dem Jörg Haider, der sich da eben hat abschieben lassen gewissermaßen. Das war vielleicht ein Fehler damals der FPÖ. Vermutlich hat Herbert Kickl auch seine Erfahrungen und Lektionen daraus gelernt. Was würden Sie eigentlich der ÖVP raten in dieser Situation?
Naja, das ist natürlich so, die FPÖ wird die gleichen Fehler, die Haider gemacht hat, nicht noch einmal machen, das sagt Kickl auch. Ne? Der ÖVP könnte man hintersinnig raten, macht es so wie der Schüssel, ne? Der hat die FPÖ sozusagen domestiziert, der hat sie mit Schulterklopfen korrumpiert, der hat sie reingeholt und siehe da, sie ist abgestürzt. Ne? Das könnte man der ÖVP als Hoffnung, als Perspektive hintanstellen, allerdings glaube ich natürlich im Backdoor-E, die FPÖ wird nicht mehr so blöd sein, ne, da in die Falle zu gehen. Ne. Also, und es ist eins wirklich grundlegend anders. Diesmal ist die FPÖ deutlich der stärkere Partner. Ne. Niederösterreich, Salzburg, Oberösterreich funktioniert überall schwarz-blau. Aber da ist es immer um den Machterhalt der Schwarzen gegangen. Ne. Jetzt ist es aber anders. Ne,
ein Grundproblem in der Politik ist ja immer, dass die Politiker, sobald sie auf einem Amtssessel sitzen, eine wundersame menschliche Transformation durchmachen. Plötzlich ist der Oppositionspolitiker voreinst, verführt von den Pfründen und den Geldtöpfen der Macht, ein ganz anderer geworden. Die FPÖ ist eine Partei im Gegenwind, eine Partei der Grundsätze, auch eine Partei der unbequemen Interventionen. Und wie stark ist da sozusagen die Gefahr der Verführbarkeit, dass dann plötzlich gewisse Leute, das war ja vielleicht damals der Fall etwas, als der Haider dann in den Hintergrund trat, die haben sich dann sehr gerne da an der Macht domestizieren und vielleicht auch narkotisieren und korrumpieren lassen.
Naja, das ist der Mensch. Ne? Der Mensch ist sui generis ein korruptes Wesen. Ne? Das muss man leider sagen. Aber ohne jetzt da philosophisch oder verhaltenspsychologisch abgleiten zu wollen, es war natürlich immer so, dass es auch in der FPÖ dann Karrieristen gegeben hat, Opportunisten, die auf einmal, wenn man regiert hat, da waren und am nächsten Tag, wenn das gescheitert ist, wieder weg waren. Ich glaube schon, dass jetzt unter Kickl, gerade unter diesen konfrontativen Umständen, wo man so bekämpft wird, doch eher die prinzipientreuen Kräfte im Vordergrund stehen. Ich hoffe, dass Sie sich, auch wenn Sie an den Futterträgen der Macht sind, daran halten.
Herr Babler, SPÖ-Chef. Ah. Ja, wir sind gerade von einem Telefon unterbrochen worden mit erfreulichem Inhalt, denn der Sohn von Herrn Mölzer hat soeben dem Vater durchgeben können, sicherlich zum Stolz des Vaters, dass er es geschafft hat in den Nationalrat. Wir gratulieren natürlich auch, also die
ohne
Familien...
Ohne Family-Business betreiben zu wollen.
Nein, also wir, das sind natürlich durch eigene Kräfte, ist er da hineingekommen, selbstverständlich. Nein, wir waren eigentlich bei der Schlussfrage... angelangt, ich glaube, bei der Verfügbarkeit der Politiker sind wir und dass Sie gesagt haben, da sind die Immunkräfte mittlerweile vielleicht besser ausgestattet.
Ja. Na, ich glaube, gerade durch die Zeit der Konfrontation dieser harten Jahre, wo man ausgegrenzt wurde, wo man eine fast eigentlich de facto Brandmauer gehabt hat, sind doch jene Kräfte, die also sehr prinzipientreu sind, also politische Tiefwurzler in den Vordergrund getreten.
Wir waren eigentlich schon bei einem weiteren Punkt. Ich habe es ganz vergessen. Der Herr Babler von der SPÖ hat gesagt, das sei ein schwarzer Tag für die Demokratie. Vielleicht ein Schlusspunkt von Ihnen noch. Was ist der Lichtblick? Was ist das für Sie letztlich das Ganze gewesen? Ist das ein Durchbruch der Demokratie? Ist das eine Zeitenwende? Was ist das? Wie beurteilen Sie das auch jetzt etwas vielleicht in zuversichtlicher Hinsicht?
Ja. Schauen Sie, Österreich neigt ja zur Nabelschau. Und das, was also da passiert ist, gestern interessiert wahrscheinlich schon in Freilassing oder in Bern nur mehr eine kleine, sehr kleine Schicht von Menschen. Aber für Österreich ist es ein historischer Tag, ist es wirklich ein Wandel, ist es auch eine Chance. Ich hoffe, dass es nicht die letzte Chance ist, weil die Krisensymptome sind weit fortgeschritten. Aber ich glaube, das Land sollte diese Chance auf einen grundlegenden Wandel in Anspruch nehmen.
Herr Mölzer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns verabschieden. Danken für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Hochinteressant, was sich da verändert, was sich entwickelt. Und Sie haben es gesehen. Also wenn man auf die mediale Berichterstattung abgestellt hätte, dann wäre man nicht bei den Ereignissen von gestern gelandet. Also passiert dann doch immer wieder etwas, was man so vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Bis bald. Wir melden uns zurück.